Radio Südostschweiz. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Um was geht genau bei der Kostenbremsinitiative? Und wie soll die Krankenkassenprämie senken? Zu diesen und noch mehr Fragen nimmt der Bündner Ständerat Stefan Engler Stellung. Wir stellen euch das Argument vom Ja-Komitee für die Kostenbremsinitiative vor. Denn die Churer Stadthalle gibt wieder zu reden. Sie kostet ein Stück mehr als ursprünglich geplant. Darum will die Stadt jetzt den Gürtel enger schnallen. Das Sparvorhaben überzeugt aber nicht alle Gemeinderäte.
Ich weiss nicht, wo die Stadt Chur das will einsparen.
Wir haben verschiedene Stimmen zur Debatte eingeholt. Und es geht um den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Unsere Expertin ordnet die Aufarbeitung der Fälle und die Rolle des Churer Bischofs dabei ein. Das drei von den Themen heute im Infomagazin. Für euer Mikrofon ist Manuela Mäuli. Schön habt ihr eingestellt. Im September ist bekannt worden, in den letzten 70 Jahren hat es über 1000 Fälle von Missbrauch in der katholischen Kirche gegeben. Seitdem ist die Kirche diese Fälle am Aufarbeiten. Über ein halbes Jahr später hat es heute ein Werkstattgespräch stattgefunden, wo die drei nationalen Kirchenorganisationen Einblick in die aktuellen Arbeiten gegeben haben. Die Spirina Hassler war für die Südostschweiz bei diesem Gespräch mit dabei. Jasmin Schneider wollte von ihr wissen, wie weit die katholische Kirche mit dieser Aufarbeitung ist.
Das ist tatsächlich noch schwierig zu beantworten. Es gibt so zwei Sachen. Auf der einen Seite kann man sagen, im Vergleich zu noch, vielleicht vor 5 Jahren sind es extrem weit. Weil sie informieren zuverlässig und sie informieren Klartext. Das hat es früher noch so nicht gegeben. Und dann haben sie natürlich auch den Auftrag gegeben, den Historikerinnen und Historiker von der Universität Zürich, um hier die Studie weiter zu betreiben. Weil die haben ja schon dazu mal gesagt, die 1002 Fälle, das ist die Spitze vom Eisberg. Was da rauskommt, von dem haben natürlich alle Angst. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich auch müssen, das ist jetzt nicht nur gut, weil sie den Auftrag gegeben und sie haben ein paar Sachen, die sie heute vorgestellt haben, das dauert aber wirklich noch lange.
Und was sind denn das für Sachen, die sie vorgestellt haben? Also was sind so die konkreten Ziele, die die katholische Kirche angehen will?
Das Wichtigste, dünkt mich, die Professionalisierung der Opferberatung und Melde- und Fallbearbeitungsstrukturen. Also das heisst, dass man das alles von der Kirche wegtut, zum Beispiel mit der kantonalen Opferstelle zusammen schafft und dann kann sich dort das Opfer melden und bearbeitet wird es dann auch bei einem seriösen Unternehmer, der aber wirklich auch nichts mit der Kirche zu tun hat. Weil jetzt ist es halt tatsächlich so, das ist alles so kirchennah und dann nachher meldest du dich vielleicht als Opfer. Der, der es behandelt, kennt vielleicht den Priester, darum finden, nein, der hat das nie gemacht. So ist es natürlich auch zu den Vertuschungen gekommen. Wenn man das jetzt auslagert, dann ist das natürlich ein riesiger Schritt.
Wichtig ist ja auch, dass man sexuellen Missbrauch von Anfang an verhindert. Hat dort die katholische Kirche auch Massnahmen ergriffen, um vielleicht potenzielle Straftäter früher zu erkennen?
Neue Priester, aber auch andere Seelsorgende, will man ein psychologisches Abklärungsgespräch machen. Auch dann kann passieren, dass irgendetwas noch schief rauskommt. Aber sie werden das machen, das ist nachher ein Fakt. Und alles, was man macht, ist mal ziemlich viel besser als das, was man nicht macht, oder?
All die Bestimmungen und die Ansätze, die die katholische Kirche hier einschlagen will, die gilt ja für alle Bistümer in der Schweiz. Was ist das jetzt für eine Aufgabe für die katholische Kirche, um das einzuführen? Bis jetzt haben ja die Bistümer doch auch ihre Freiheiten gehabt.
Die haben unendlich viele Freiheiten. Das schafft jedes Bistum schafft für sich. Ich habe die Frage am Werkstattgespräch gestellt. Ich habe gesagt, bis zum Chur hat ja eigentlich ein Verhaltenskodex. Das ist eigentlich all das, was man jetzt fordert im kleineren Rahmen. Und dann gesagt, wenn ja das schon nicht geklappt hat, also dort haben die Fortschrittlichen haben das gemacht und die nicht so Fortschrittlichen, die haben gemault. Wie soll denn das auf schweizerischer Ebene funktionieren? Und dann haben sie gefunden, das ist tatsächlich nicht mehr das Problem. Man hat ja auch gelernt, miteinander besser zu reden und man will jetzt einfach gegen diesen Missbrauch angehen. Es war für mich sehr glaubhaft, weil es sehr gute Leute vorne waren. Es hatte keine Ja-Aber-Leute dort, sondern die haben wirklich Klartext geredet.
Gefordert ist ja jetzt auch der Churer Bischof, der Josef Maria Bonnemann. Was hat er für eine Rolle in dieser Aufarbeitung?
Er war in dem Sinne Sonderermittler bei Fällen, die relativ aktuell waren. Seine Arbeit ist beendet. Aber er hat natürlich von der Schweizerischen Bischofskonferenz den Auftrag gekriegt, dass er der ist, der muss anstehen oder will anstehen. Er hat vermutlich bei diesem Thema, nehme ich jetzt mal auch die grösste Ahnung, er hat schon vor mehr als 20 Jahren, eigentlich ist er der Bischof in der Bischofskonferenz, der gefunden hat, man müsse über sexuellen Missbrauch reden. Das war sehr, sehr fortschrittlich. Und darum ist er jetzt quasi einfach bei dem quasi der Chef und geht halt einfach raus und redet mit den Medien.
Zudem leitet der Bischof Josef Maria Bonnemann eine Arbeitsgruppe, die will bis im Herbst einen Konzeptentwurf für das weitere Vorgehen erarbeiten. Chur braucht eine neue Stadthalle. Das, weil die jetzige Halle alt ist und der neue Talstation vor Brambrüespan Platz machen muss. Über das Projekt gibt es schon seit längerem Diskussionen. Und zwar nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei den Politikerinnen und Politikern. Es geht ums Geld für die neue Halle. Livia Jungo berichtet.
Die neue Stadthalle kostet 18 Millionen mehr als am Anfang geplant. Darum hat der Churer Gemeinderat letzten Donnerstag einmal mehr darüber diskutiert, woher die Stadt die zusätzlichen Millionen nehmen soll. Laut dem Gemeinderat Jürg Kappeler von GLP haben die gestiegenen Kosten für die neue Halle mehrere Gründe.
Das Projekt haben wir ja schon eine Weile ist auf dem Tisch gelegen. Es hat noch weitere Abklärungen gebraucht. Und die haben sich leider in die Länge gezogen. Mit der Konsequenz, dass wir eine massive Bauteuerung haben. Wir haben die Fristen, die wir ursprünglich angenommen haben, haben wir nicht einhalten können. Somit ist die Teuerung voll wirksam worden.
Etwas anders sieht das der SVP-Gemeinderat Walter Hegner. Laut ihm ist die Inflation nicht der Hauptgrund für die gestiegenen Kosten.
Teilweise hätte man das sicher nicht verhindern können. Klar ist eins teurig. Wenn ich aber hier in der Abstimmungsbotschaft nachlese, heisst das dort ganz klar, oder? Sei nicht nur wegen der Teuerung so gekommen, sondern weil die Planungs- und alle die Betriebskosten oder wesentlich höher geworden sind.
Um das Projekt Stadthalle gleich können zu finanzieren, will die Stadt jetzt dafür an anderen Ort sparen. Wo, das weiss sie selber noch nicht. Der Walter Hegner ist vom Sparvorhaben aber nicht ganz überzeugt.
Das wird sicher ein schwieriger Prozess und ich weiss nicht, wo die Stadt Chur das will einsparen. Der Stadtpräsident Urs Marti hat ja selber gesagt, oder wir müssen den Gürtel länger schnallen. Wo sie das jetzt genau machen und wie, das geht natürlich jetzt in der Stadtverwaltung ab und die verschiedenen Departemente sind eigentlich da darauf aufgefordert, entsprechende Einsparungen zu machen.
Neben dem Sparkurs für die Stadt muss die Stadthalle AG, wo der Stadt gehört, auch mehr Aktien verkaufen, also eine Aktienkapitalerhöhung machen. Ob sie das darf oder nicht, über das hat der Churer Gemeinderat letzten Donnerstag abgestimmt. Und nach einer mehr als zweistündigen Debatte haben sie die Aktienkapitalerhöhung von 2 auf 3 Millionen angenommen. Mit 13 Ja- und 7 Nein-Stimmen. Der Jürg Kappeler war eine der Ja-Stimmen. Laut ihm war es höchste Zeit, dass diese Entscheidung jetzt gefallen ist.
Die Konsequenz, wenn man jetzt Änderungen noch weiter gemacht hätte, dann hätte es quasi wieder eine Schlaufe gegeben. Man hätte noch mehr Verzögerung und möglicherweise noch mal mehr Teuerung. Darum war es schon ganz wichtig, dass man jetzt gesagt hat, go, und damit man das Projekt realisieren kann.
Mit dieser Entscheidung sollte der Bau der neuen Stadthalle Ende Dezember starten.
Wenn alles geplant läuft, dann steht die Halle im Frühling 2026 fixfertig auf der Oberen Au. Am 9. Juni stimmt die Schweizer Stimmvolk über zwei Initiativen zum Gesundheitssystem ab. Konkret zu der Krankenkassenprämie. Die eine von denen ist die Kostenbremsinitiative der Mitte-Partei. Die Initiative verlangt Einsparungen bei den Gesundheitskosten, wenn die Krankenkassenprämien stärker steigen als der Lohn. Der Bündner Ständerat Stefan Engler vom Pro-Komitee sagt im Interview mit Martin De Platzes, dass die Politik und die Gesundheitsbranche das Problem der steigenden Kosten seit Jahren nicht in den Griff kriegen.
Ist Ihre Initiative, ist das jetzt auch ein Ausdruck von Politikversagen? Ja, ich glaube schon. Man kann wirklich nicht behaupten, dass die Politik in den letzten 30 Jahren genug Beachtung geschenkt hat dem Kostenwachstum im Gesundheitswesen. Ich möchte allerdings immer auch einschränken, das Gesundheitswesen ist nicht nur teuer, es ist auch sehr gut. Und trotzdem gibt es in dem Gesundheitswesen, wo ein Markt darstellt von fast 85 Milliarden Franken und davon 38 Milliarden Franken in dem Bereich von der obligatorischen Krankenversicherung, dass es da halt auch Ineffizienzen, Verschwendung und Exzess gibt und die Initiative will das angehen.
Ihre Partei, die Mitte, will die Kostenbremse einführen. Steigen Gesundheitskosten im Schnitt pro Jahr und Person um mehr als 20% stärker an als die Löhne, dann müssen sich die Akteure in der Gesundheitsbranche, das heisst Kantone, Spitäler, Ärzte, Krankenkassen, Pharmaindustrie und, auf verbindliche Massnahmen zur Senkung der Kosten einigen. Herr Ständerat, vor dem Hintergrund, dass etwa 70 National- und Ständeräte über Mandat mit der Gesundheitsbranche verbunden sind, wächst auch in der Bevölkerung auch der Unmut, dass Lobbyisten das Sparbemühungen bekämpfen. Kann Ihre Initiative, Stefan Engler, die Lobbyisten zurückbinden?
Ja, immerhin ist es der Versuch, über ein Votum vom Stimmvolk, also oberste Behörden in einem Land, ist das Stimmvolk, eine Verfassungsbestimmung zu schaffen, wo der Gesetzgeber dann zwingt, die Themen, die hier mit der Initiative adressiert sind, auch aufzunehmen. Oder die Initiative sagt ja nicht konkret, was denn passiert. Die Initiative sagt nur, ab einem gewissen Moment, wo die Kosten also jährlich stark wachsen, sind jetzt der Bund, sind Kantone, sind Leistungserbringer verpflichtet, Massnahmen zu adressieren, wo das Kostenwachstum dämpfen. Die Initiative sagt ja nicht einmal, wie viel. Also, Sie haben recht, es wird sehr viel davon abhängen, wie dann nachher die Gesetzgebung auch aussieht. Und da mache ich mir keine Illusion, oder? Da kommen dann Kräfte von allen Seiten, die sagen, ja, überall könnte man sparen, nur bei mir nicht.
Die Kostenbremse-Initiative koppelt Gesundheitskosten und die Wirtschaftsentwicklung. Werden da damit medizinische Behandlungen, Stefan Engler, von der Konjunktur abhängig sein?
Also steht ja überhaupt nie in dieser Initiative das Wort Rationierung, Schliessung oder Einschränkungen vom Zugang zu medizinischen Leistungen. Es steht in dieser Initiative aber drin, dass ab einem gewissen Moment, wenn die Relation zwischen der Kostensteigerung im Gesundheitswesen, der Lohn- und Wirtschaftsentwicklung nicht mehr stimmt, dass dann die Partner zum Handeln verpflichtet werden. Wo sie das machen, ich meine, es gibt ein Thema von Ineffizienzen im Gesundheitswesen. Der ganze Digitalisierungsbereich könnte ein Beispiel dafür sein. Macht man da genug, um da Einsparungen zu erzielen, indem man auch die Möglichkeiten von der Digitalisierung, elektronisches Patientendossier als Stichwort, besser nutzt. Wir haben ein Thema von Verschwendung. Also es gibt Studien, da haben wir es nicht gerne auf Studien verweisen, die ich nicht selber auch Fonds kennen, die sagen, man könnte 20% der Kosten von diesen 38 Milliarden ohne weiteres einsparen, weil sie Therapien und Behandlungen beinhalten, die einfach nicht nötig sind. Also da wird verschwendet. Und dann gibt es noch das Thema der Exzess. Also Exzess heisst Margen, die erhoben werden, die einfach nicht erklärbar sind. Also warum kostet das gleiche Medikament in Deutschland viermal weniger als bei uns und es noch bei uns hergestellt wird? Warum ist eine Blutuntersuchung in einem schweizerischen Labor fast 30 Mal teurer, als man das im Ausland machen kann? Ich sage jetzt nicht, dass es das so zwingend, dass es gibt vielleicht auch Gründe dafür, aber dass man das anschauen muss.
Sie haben Exzess angesprochen. Wenn ich hier den Übergang machen zu den Löhnen, zu den Entschädigungen der Krankenkassenchefs und auch der Präsidenten der verschiedenen Krankenkassen. Klar, wenn man da Kürzungen vornimmt, geht es nicht um Milliarden, aber es geht um ein paar hunderttausend Franken. Es geht auch um Symbolpolitik. Die Stimmfolge ist verärgert darüber. Unter anderem hat ihr Parteikollege, der Nationalrat Lorenz Hess, er gehört auch der Gesundheitskommission an, gegen den Lohndeckel für die Krankenkassenchef gestimmt. Er selber ist Präsident von einer der grössten Krankenkassen in der Schweiz, von der Visana, und wäre da damit selber auch von dem Lohndeckel betroffen. Wie stehen Sie da gegenüber?
Ich glaube, es ist ja nicht richtig, dass man jetzt da unsere Partei in Geiselhaft nimmt, wenn es...
Es gibt auch noch andere Politiker im Bundesbären, die auch Lobbyisten sind für ihre Verbände in der Gesundheitsbranche, die sich auch dagegen wehren. Also es ist nicht nur die Mitte, die da auch ein bisschen ausschert.
Ja, wenn ich von Exzess und Übertreibungen rede, meine ich natürlich auch das Thema. Ich glaube, das wird man auch müssen anschauen, ob da marktgerechte Löhne gezahlt werden oder ob tatsächlich da auch eine Selbstbedienung stattfindet. Also da bin ich sehr offen, auch das anzuschauen.
Gegner von dieser Kostenbremseninitiative, die bringen auch immer wieder ins Spiel, dass sie befürchten, bei einer Annahme, dass eine Zweiklassenmedizin in der Schweiz entsteht und ein Leistungsabbau in der Grundversicherung. Herr Stinderoth, Sie widersprechen dem klar.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist die untere Grenze von allen möglichen Massnahmen, wo man zur Kosteneindämmung ergreift, dass man nicht unsere Qualität von der Gesundheitsversorgung und vor allem auch vom Land damit tangiert, dass man auch nicht so weit geht, den Zugang zu medizinischen Leistungen davon abhängig zu machen, ob man die selber zahlt oder nicht. Ich glaube, das ist ein Service Publik und für das ist der Staat auch da, das aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, es gibt vorher ganz viele andere Bereiche, bevor man über Einschränkungen vom Zugang zu medizinischen Leistungen muss reden, wo ein Einsparpotenzial besteht.
Etwas muss gehen, die Kosten für die obligatorische Krankenversicherung steigen seit der Einführung vom KVG 1996 Jahr für Jahr. Allein letztes Jahr im 2024 zum Beispiel um über 8% und auch für das nächste Jahr 2025 wird mit einem Anstieg von rund 6% gerechnet. Für viele Familien, vor allem jetzt auch vom Mittelstand, ist das bald nicht mehr tragbar.
Ja, ich frage mich auch, was droht uns, wenn die Kosten ungebremst und unkontrolliert weiter wachsen? Ja, es droht uns, dass der Prämienzahler das sich nicht mehr leisten kann, dass es Menschen gibt, die vielleicht dann auch medizinische Leistungen nicht können in Anspruch nehmen, weil sie nicht wollen, die ihre Krankenkasse belasten im Bereich von der Franchise. Es droht uns, dass wir mehr Steuern müssen zahlen müssen, sei das jetzt eine Mehrwertsteuer oder auch Kantonssteuern, um die Aufwendungen können zu finanzieren. Und ich habe irgendwo eine Befürchtung, dass die grosse Solidarität, die heute im Gesundheitswesen ja immer noch vorhanden ist, dadurch gefördert würde, wenn die Kosten so explodieren, dass sie niemand mehr bereit ist zum Trägen. Und dann so Ideen wie, sage ich jetzt, Krankenkasse à la carte plötzlich salonfähig werden und die Jungen, die null oder wenig Risiken haben, sich so ein kleines Menü leisten und damit die Solidarisierung in der Gesellschaft stattfinden tut.
Sagt der Bündner Mittelständerat Stefan Engler. Seine Partei hat die Initiative lanciert. Morgen an dieser Stelle im Infomagazin hören Sie dann die Argumente der Gegnerinnen und Gegner der Kostenbremsinitiative. Zu Gast ist die Bündner Nationalrätin der FDP, Anna Giacometti. Die Rekordspielerin der Schweizer Unihockey-Frauennationalmannschaft beendet die Karriere im Nationalteam. Für Corinne Rüttimann ist es nach 141 Spielen für die Schweiz fertig. Warum sich die Bündnerin für diesen Schritt entschieden hat, im Beitrag von Laurin Michael.
137 Goal in 141 Spielen für die Schweiz. Mehr werden es nicht mehr. Corinne Rüttimann hört ihr Nazi auf. Das auch wegen dem WM-Rhythmus.
Die nächste WM findet in 2 Jahren statt und 2 Jahre sind für mich jetzt gerade eine lange Zeit. Ich habe bis jetzt eigentlich immer alles im Unihockey untergeordnet und jetzt möchte ich gerne privat ein bisschen priorisieren oder die Sachen priorisieren, die bis jetzt halt nicht so viel Aufmerksamkeit von mir gekriegt haben.
Das erste Mal für die Schweiz auf dem Feld gestanden, ist die Bündnerin im April 2009, also vor 15 Jahren. Seitdem ist sie vom Team kaum mehr wegzudenken. In ihrer Karriere war sie auch schon bei 8 Weltmeisterschaften dabei gewesen. Schon bei der ersten WM im Alter von 17 hat Corinne Rüttimann mit 9 Gold die Schweiz zu WM-Silber geführt. Die ganze Zeit blieb in guter Erinnerung.
Die Nazi hat mir immer sehr, sehr viel bedeutet. Dann sind wir eine sehr grosse Erkunde für die Schweiz aufzulaufen und auch die Möglichkeit, sich mit den Besten zu messen. Auch all die Emotionen, die man erlebt hat, was man ja höchstwahrscheinlich so im Privatleben nicht mehr erleben wird. Dann durfte ich sehr viele Freundschaften fürs Leben schliessen, die ich ja so schnell nicht mehr hergeben werde.
Mit 141 Spielen ist Corinne Rüttimann Rekordnationalspielerin. Der Rekord an sich bedeutet ihr eher weniger.
Sondern mehr, dass ich bei so vielen Nazi-Spielen die Möglichkeit hatte, mit so vielen verschiedenen Leuten auf dem Feld zu stehen und diverse Emotionen können mit diesen Leuten teilen.
Mit 32 Jahren ist die Karriere im Nationalteam vorbei. Wie es beim Club Zug United, wo die Stürmerin spielt, weitergeht, wissen sie noch nicht.
Bei mir ist so ein bisschen das Motto, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Das heisst, wenn ich bei Zug weitermache, muss ich wieder diverse andere Sachen unterordnen. Und mein Plan ist eigentlich, ab August Wirtschaftspsychologie berufsbegleitend studieren. Und ich weiss nicht, ob ich halt alles wieder unter einen Hut kriege. Zusätzlich habe ich auch schon ein bisschen gemerkt, dass, wenn es darauf ankommt, bin ich doch grundsätzlich präsent, aber sobald das Spiel ansteht, an einem Sonntagabend irgendwo in Bern, wo nicht so entscheidend ist wie andere Spiele, brennt mein Feuer schon auch nicht mehr so, wie es einmal hat.
Corinne Rüttimann spielt aber noch gerne Unihockey und fühlt sich zu Zug sehr wohl. Definitiv entscheiden will sie sich in der nächsten Woche.
Vor gut 2 Monaten hat die Bürgergemeinde Chur den Gleichgewichtsweg im Fürstenwald eröffnet. Das ist ein fast 500 langer Weg mit verschiedenen Hindernissen, wo man sein Gleichgewicht austesten kann. Das Bündner Amt für Gesundheit hat auch etwas machen in diese Richtung. Und darum zu Chur auf der Weser vor dem RAB-Verwaltungsgebäude ein sogenanntes Balance-Kreuz aufgestellt. Der Luciano Cerri ist sich das anschauen.
Das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden hat eine Einrichtung gewählt, die die Leute für das Gleichgewichtstraining brauchen können. Aus dem ist das Balancekreuz entstanden. Entwickelt hat das der Michael Balzer. Er ist Geschäftsführer des Beweger, der Sportgeräte baut. Er war auch schon beim Bau des Gleichgewichtswegs im Fürstenwald dabei gewesen. Das hat ihm die Inspiration für das Kreuz gegeben.
Wir haben dann die Idee gehabt, die Geräte, die ich im Fürstenwald aufgebaut habe, einfach kompakt in einer Kreuzform so zusammenzustellen und die Konstruktion möglichst einfach machen, dass es auch gut auf- und abbaubar ist.
Für viele ist es im Alltag normal, dass alles flach und eben ist. Der Boden daheim, die Strassen etc. Das Balancekreuz will die Leute mit verschiedenen Büsten wieder mehr herausfordern. Neben dem will der Michael Balzer die Bündner Gemeinden motivieren, mehr Bewegungsräume für die Leute zu schaffen.
Die Idee wäre eigentlich, dass jede Gemeinde sich ein bisschen probiert, Gedanken zu machen, was für uns speziell passen. Was haben wir auch für Voraussetzungen von den Lokalitäten her? Ist es im Wald? Ist es im Dorfkern? Einfache Angebote finde ich halt sehr wichtig. Je näher das Ganze ist, desto mehr wird es genutzt. Also da ist natürlich Fantasie gefragt.
Seit heute steht das Balancekreuz beim RHB-Verwaltungsgebäude. An der Präsentation war auch die Leichtathletin Annik Kählin dabei. Sie hat den Leuten probiert zu erklären, wie das Balancekreuz genau funktioniert.
Das Ziel war, dass ich so einen Input gebe aus gesundheitlicher, physiotherapeutischer Sicht, aber auch aus Sportlersicht. Und ja, die Leute motivieren, zum dranbleiben, zum an ihrem Gleichgewicht zu arbeiten. Sei es jetzt hier am Balancekreuz oder im Fürstenwald oder eben einfach so im Alltag.
Annik Kählin ist nicht nur Profi in ihrem Sport, sondern auch Profi, wenn es um die Balance geht. Darum wollten wir mit ihr gerade einmal ausprobieren, wie es ist, einen von deinen 4 Büsten auf dem Kreuz zu machen.
Ich probiere hier mit dem linken Fuß langsam die Kippe bewegen und nachher auf den nächsten. Geht es relativ gut, aber es ist gleich wirklich anspruchsvoll. Also es ist nicht ganz einfach. Man muss eine gute Balance haben, Mitte finden und dann schön konzentriert durchlaufen. Es hat mega viele Möglichkeiten, um es vereinfachen oder verschwierigen. Ob man mal retour drüber geht, seitlich drüber geht, vielleicht nicht immer gerade die Füße vorne und hinten hersetzt, sondern dass man mal ein bisschen dazwischen ist, vielleicht auch mal mit einem Bein nur die Kippbewegung macht. Es gibt wirklich mega viele Möglichkeiten, um es zu erschweren und das eigentlich bei allen Posten.
Das Balancekreuz ist noch bis am Freitag auf der Wiese vor dem RHB-Verwaltungsgebäude. Das Kreuz wandert dann auch noch weiter im Kanton umeinander. Nächsten Montag geht es auf diesen Tisch. Das letzte Mal wird es dann im August in Schanf ausgestellt.
Was am Schluss von allen Ausstellungen mit dem Kreuz passiert, das ist noch nicht klar. Möglicherweise wird es an ein Altersheim abgeben oder an eine Institution, die es brauchen kann. Das letzte Wochenende war ganz im Zeichen des Eishockey. Das, weil die Schweizer Nationalmannschaft an der WM im Finale gegen Tschechien gestanden ist. Leider hat es für den Titel nicht gelangt. Entsprechend gross ist die Enttäuschung beim Team. Heute sind die Spieler wieder zurück aus Prag und das Kloten im Eisstadion von einem Haufen Fans empfangen worden. Für uns mit dabei war ist der Südostschweiz Sportchef Roman Michel. Roman, wie war der Empfang zu Kloten?
Es sind unglaublich viele Leute hier im Eishockey-Stadion auftaucht. Viele mit Schweizer Fähnchen, mit Shirts, mit Schal, die hier gewartet haben, bis die Nazi dann eben kommt. Und dann hat man schon gemerkt, die Weltmeister der Herzen ist die Nazi trotzdem, trotz der Finalniederlage gegen Tschechien von gestern. Weil die Fans, die haben gefeiert, die Fans, die haben gesungen, die haben geklatscht, um eben die Nazi hier willkommen zu heißen auf der Bühne.
Die Stimmung bei den Fans ist also gut. Wie hast du die Stimmung im Team wahrgenommen?
Man merkt schon bei den Spielern, irgendwo drin ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Freude und gleich auch Enttäuschung, dass man die Goldmedaille gestern verpasst hat, dass man das Finale eben verloren hat. Kevin Fiala zum Beispiel, er war auf der Bühne, dort zu einem Interview gebeten worden vor der ganzen Menge und hat das Interview dann müssen abbrechen, weil ihm einfach Tränen gekommen sind. Und das war so ein Gänsehautmoment an dem ganzen Nachmittag und hat eben auch gezeigt, dass bei den Spieler, dass die Enttäuschung halt schon noch sehr, sehr präsent ist im Moment. Und auch wenn man mit diesen Spielern reden, ich habe mit den drei Bündnern im Schweizer Team reden heute Nachmittag, auch die sagen natürlich, oder im Moment ist die Enttäuschung extrem gross. Ich glaube, der Empfang heute, der hat extrem viel gebracht, um eben zu sehen, was die Finalteilnahme auch im Land ausgelöst hat, was sie bei den Fans ausgelöst hat. Und gleich, das braucht jetzt wahrscheinlich 3, 4, 5 Tage, um das Ganze eben verarbeiten und auch merken, was man eben geschafft hat.
Die Zeit die haben sie ja jetzt. Für viele Spieler geht es nämlich jetzt das erste Mal wieder heim.
Ich glaube, nach 2 Wochen Turnier plus die ganze Vorbereitungsphase freuen sich alle, um eben wieder mal heim zu gehen. Die Familien auch sehen. Viele Familien sind hier nach Kloten gekommen. Ehefrauen, Kinder, die hier den Papi sind, kommen abholen. Mega herzig sind, um das eben auch zu sehen hinter den Kulissen. Und die Spieler die freuen sich jetzt natürlich, um mit ihren Liebsten heim zu gehen. Irgendwo durch auch das Ganze im Privat. Den Rahmen noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, auch geniessen. Und dann sicher geht es für die meisten in die Ferien nach einer extrem langen Saison. Oder? Wir haben schon fast Anfang Juni und die haben immer noch Eishockey gespielt. Für viele geht es jetzt in die Ferien, bevor dann schon ziemlich bald dann aber gleich auch wieder die Vorbereitung startet.
Das also die Einschätzung vom Südostschweiz Sportchef Roman Michel aus Kloten. Trotz aller Enttäuschung, dass es nicht gelangt hat für den WM-Titel, es gibt auch gute Nachrichten. Die Schweiz ist dank dem WM-Silber in der Weltrangliste vom Internationalen Eishockey-Verband aufgerutscht und mit Rang 5 jetzt so gut klassiert wie noch nie. Und damit sind wir schon wieder am Schluss der heutigen Sendung. Wenn ihr das Infomagazin nachlesen oder teilen wollt, ihr findet es auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Mäuli. Schön habt ihr eingestellt und ciao zusammen.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.